Das Heimspiel bei der Nazi auf Blue Zoom wird Ihnen präsentiert von Jeep, Symphony und unterstützt von Swisscom.
Herzlich willkommen zu der Sendung Heimspiel bei der Nazi. Wir melden uns wieder aus Stuttgart, nur 500 Meter entfernt vom Schweizer Teamhotel. Reden wir hier jeden zweiten Tag darüber, was eben die wichtigsten Themen sind rund um die Nationalmannschaft. Und jetzt steht natürlich ein grosses Spiel an. Das gegen Deutschland. Das ist das letzte Gruppenspiel von der Schweiz. Und da haben wir heute einen ganz speziellen Gast an unserem Tisch. Es ist der Felix Magath. Eine der ganz grossen Figuren im deutschen Fußball als Spieler. Europameister, Europapokal der Landesmeister, der Pokalsieger, deutscher Meister und als Trainer zweimal Doublesieger und Meister mit VfL Wolfsburg. Der Doublesieger war mit Bayern München natürlich. Und was ich auch noch herausgefunden habe, Sie waren Brillenträger des Jahres 2004.
Das stimmt.
Auf den Titel sind Sie am meisten stolz?
Nein, nicht am meisten. Ich frage mich nur, warum das nur ein Titel war. Im Fußball habe ich ja mehrere.
Absolut. Und auch bei uns am Tisch ist unser Redaktionschef, Chefredaktor von Blue Sport, Andi Böhni.
Hallo Manu.
Jetzt, wir wollen natürlich über das Spiel sprechen von Sonntag. Die Schweiz gegen Deutschland. Die Mannschaft der Deutschen, die hatte ja nicht so eine einfache Zeit vor der EM. Da war viel Trubel, viel Gespräche, viele Themen gab es zu diskutieren. Was haben Sie jetzt für einen Eindruck von denen? 2 Spiele, 6 Punkte, das ist eigentlich nicht so schlecht.
Ja, also es ist immer wieder eine Frage der Betrachtung. Die deutsche Mannschaft hat sich natürlich seit dem Frühjahr stark stabilisiert und mit der Hereinnahme von Toni Kroos hat sie jetzt wieder einen Mann, der die Verantwortung für die Mannschaft übernimmt und der Struktur in die Mannschaft gebracht hat. Zusammen mit diesen, sagen wir, jungen Spielern vom VfB Stuttgart, die der Bundestrainer noch mit hinzugenommen hat, ist eine andere Atmosphäre entstanden und wir spielen jetzt wieder endlich mal Fußball, ne, der nach vorne gerichtet ist und der auch zum Ziel hat, Tore zu erzielen. Und insofern bin ich natürlich auch mit den beiden Ergebnissen zufrieden, wobei gestern war das schon nicht mehr ganz so glanzvoll wie bei der ersten Partie gegen die Schotten. Sind wir gut auf einem guten Weg. Ich bin auch überzeugt, dass wir dieses Turnier gewinnen können, aber dass wir es gewinnen werden, da bin ich mir noch nicht sicher.
Glaubst du auch, dass Toni Kroos so das letzte Puzzlestück noch war, was dieses Team gebraucht hat?
Grundsätzlich bin ich immer Fan von Hierarchie, dass du auf Erfahrung auch setzt. Das hat dem Team einfach gut getan. Du brauchst eine Achse, du hast mit Neuer, mit Kroos etc. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das sie sehr beschäftigt. Die Erfahrung wird heute manchmal zu gering geschätzt, auch gerade in Bezug auf Trainer.
Ja gut, also da wundere ich mich natürlich auch sehr, denn ich glaube nicht, dass irgendwas zu ersetzen ist oder so schwer zu ersetzen ist wie Erfahrung. Und von daher wundere ich mich, dass der deutsche Fußball bewusst auf Erfahrung verzichtet und mehr jetzt nach Statistiken arbeitet.
Sie haben doch mal gesagt, dass ein herzkranker Patient sich auch nicht den jungen Arzt nehmen würde, sondern den erfahrenen Chefarzt, oder?
Das habe ich mal so in den Raum gestellt und ich bin überzeugt davon, es wird wenige Menschen geben, die sagen, gib mir den, der gerade das Studium beendet hat mit einer 1, ne, ich will lieber von dem operiert werden. Ich glaube, da werden wir kaum jemand finden.
Das passt ja auch so ein bisschen in die Trainerdiskussion, die der DFB hatte mit Julian Nagelsmann. Sie waren da auch ein bisschen kritisch zu Beginn, ob er der Richtige ist. Wie sehen Sie seine Arbeit bis jetzt?
Ja, ich war am Anfang kritisch. Er hat sich ja auch schwer getan, denn der Umschwung erfolgte ja jetzt im Frühjahr, als die beiden Länderspiele anstanden nochmal. Und da hat er eben mit der Maßnahme, Toni Kroos wieder zurückzuholen und die Stuttgarter in diese Mannschaft zu integrieren, dafür den einen oder anderen wegzulassen, hat er im Grunde das hat er völlig richtig gemacht. Das war genau das, was die Mannschaft gebraucht hat. Deswegen sind wir heute in einem anderen Zustand, in einer anderen Situation als das letzte Jahr. Und deswegen war das natürlich das Beste, was der Mannschaft passieren konnte. Und dementsprechend sind wir in dieses Turnier gestartet, ne, mit diesem grandiosen 5:1, wobei dann ich als Trainer und Mensch, der die Dinge kritischer beurteilt, halt sagt, okay, die Gegenwehr der Schotten, die war natürlich dürftig. Na, die haben sich dann gestern etwas mehr angestrengt.
Absolut. Was wir aus der Schweiz ja auch mit großer Spannung verfolgen, ist die Diskussion auf der Torhüterposition in Deutschland. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Wir haben auch zwei sehr gute Torhüter, in Deutschland auch. Und Sie konnten das absolut nicht verstehen, wieso man da überhaupt an Manuel Neuer gezweifelt hat.
Ja, ich konnte es nicht verstehen, weil Manuel Neuer hat ja nicht nur seine physischen Fähigkeiten, wo er außergewöhnlich war, er spielt auch mit im Spiel wie kein anderer Torhüter. Ich habe keinen anderen bisher gesehen, der die Situation so gut, so klar im Blick hat wie er und der in der Lage ist, so schnell aus seine Position als letzter Mann, den Ball wieder ins Spiel zu bringen, sodass gleich ein Gegenangriff entstehen kann. Und insofern verfügt er dann auch über ziemlich viel Erfahrung, ne, von ein paar Euro-Turnieren, aber auch Weltmeisterschaften. Und dass man so einen Mann in Frage stellt, das geht mir eigentlich gar nicht in den Kopf.
Können Sie verstehen, dass in der Schweiz Diskussion ausgebrochen ist mit Jan Sommer oder Gregor Kobel? Hätten Sie da gewechselt?
Die Torhüterposition ist natürlich mal die, und das gab es halt schon immer. Bei Nationalmannschaften gibt es immer die dumme Situation, dass vielleicht zwei Gleichwertige, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern es kommt darauf an, wie der Torhüter mit den Mitspielern auch interagiert. Und insofern, wenn man einen Torhüter hat, der akzeptiert von den Mitspielern ist, dann ist das das Wichtigste.
Haben Sie den Jan Sommer bei Bayern gesehen?
Ja gut, es war für ihn eine unglückliche Situation und ja, er hat, denke ich mal, kaum eine Chance gehabt, weil man sieht es ja jetzt, der FC Bayern hat ja nicht im Tor Probleme gehabt, der FC Bayern hatte ja eine ganze Menge anderer Probleme und dann ist immer ein neuer Spieler im Grunde auch immer der Leidtragende. Wenn Sie als neuer Mann irgendwo hinkommen und es stimmt hinten und vorne nicht, dann haben Sie keine Chance, dass Sie etwas bewirken können.
Ich glaube, das Ding ist einfach, wenn jetzt Neuer sagt, ich will auch mit 40 noch die WM in WM 2026 spielen, wenn Sommer sagt, ich will mit dem Alter noch die WM spielen, dann werden die anderen beiden vielleicht irgendwann sagen, ja, wisst ihr was, ich will das nicht mehr.
Oder? Ja, den Fall hatten wir ja mit Roman Bürki zum Beispiel, der hatte auch irgendwann dann keine Lust mehr.
Nochmal, das ist ein normales Geschäft. Das geht nicht nur jetzt den Schweizern und den Deutschen vielleicht im Moment so. Das war immer schon das Problem zwischen Torhütern. Aber die Torhüterposition und die Position des Torjägers oder Stürmers, das sind die beiden Positionen, wo ich als Trainer immer heilfroh bin, wenn ich einen Mann habe, ne, zu dem ich Vertrauen habe, denn diese beiden Positionen leben vom Selbstvertrauen. Wenn da das Selbstvertrauen nicht da ist, dann hat die ganze Mannschaft Schwierigkeiten.
Wenn wir jetzt bei Jan Sommer sind, wie sehen Sie die Schweizer Mannschaft allgemein? Sie haben das Spiel gegen Schottland zum Beispiel geguckt.
Ja, ich habe die Schweizer Mannschaft, wenn ich jetzt das gestrige Spiel beurteile, habe ich dann zu gut eingeschätzt. Ich hatte geglaubt, dass sie...
Also nach dem Ungarn-Spiel haben Sie gedacht, die sind ein bisschen besser, als sie dann gestern waren.
Ja, ich habe also im Vorfeld des Turniers war für mich die Schweiz eigentlich eine Mannschaft, die durchaus... wenn an guten Tagen oder wenn es sehr gut läuft, mitmischen kann bei den Besten.
Das hören wir gerne.
So war meine Vorstellung. Allerdings nach dieser Partie gestern, da habe ich mich dann vor allem gewundert, da haben Sie gerade den richtigen mich erwischt. Ich habe mich natürlich gewundert, dass in der zweiten Hälfte die Schweizer Mannschaft, ja, so wenig Initiative hatte. Und also, überraschenderweise die Schotten, die jetzt ja nicht spielerisch so das Beste ist, was die Europameisterschaft zu bieten hat, im Grunde mehr bestimmend waren.
Ich glaube, die McTominay hat natürlich quasi Mandecker von Granit Xhaka gespielt. Ich glaube, das hat ihm in der Schweiz ein bisschen die Luft abgeschnürt. Ja.
Das war dann eine gute Idee des schottischen Trainers. Na, ist natürlich sinnvoll, wenn der Gegner einen Spieler hat, der spielbestimmend ist, und wenn man den dann aus dem Spiel nimmt. Ich habe mich auch bei uns, der schottische Trainer hat natürlich im Spiel gegen Deutschland den Fehler gemacht, dass Toni Kroos, der konnte ja machen, was er wollte. Der war ja immer frei, der war immer anspielbar. Ne? Und sie haben ja auch alle gejubelt, dass er so und so viel, glaube ich, nur einen Fehlpass gespielt hat. Ansonsten alle zum eigenen Mann gebracht. Also so fahrlässig kann ich natürlich auch nicht mit dem Gegner umgehen. Also wenn der Gegner eine Stärke hat, dann muss ich halt schon ein Augenmerk drauf haben. Deswegen war es vielleicht das Beste, was er jetzt gemacht hat.
Aber das werden ja die Deutschen gegen die Schweiz nicht machen, dass du Granit Xhaka Mann deckst eigentlich, oder?
Oder müssen Sie den Bundestrainer fragen. ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Nochmal, ich habe sowas auch in meiner Zeit als Trainer gemacht. Beim HSV zum Beispiel habe ich damals den jungen Salihamidžić, habe ich gesagt, wenn wir den Ball verlieren, dann gehst du zu Matthias Sammer und stehst ihm auf die Füßen. Ja, und ja, das Spiel haben wir auch unentschieden gespielt. Also das ist schon eine gute Idee.
Aber gab es Spieler gestern in der Schweizer Mannschaft, die sich speziell enttäuscht haben, wo sie mehr erwartet hätten?
Ja, ich betrachte eigentlich nicht so einen einzelnen Spieler, weil ein einzelner Spieler hat auch mal Tagesform. Der kann mal besser, mal schlechter sein. Also mir kommt es mehr auf die Fähigkeiten an und das, was er halt damit macht. Insofern war ich von der Mannschaft enttäuscht, dass aus meiner Sicht jetzt so wenig gekommen ist, sodass die Schotten, aus meiner Sicht fast, dieses Spiel in der zweiten Halbzeit dominiert haben.
Die Mannschaft wird ja aufgestellt vom Trainer Murat Yakin. Mhm. Kennen Sie ihn persönlich?
Persönlich nicht. Ich habe ja seinen Bruder damals nach Stuttgart geholt.
Da hatten Sie den auch so quasi einen Shaqiri-Fall, wie wir jetzt in der Nationalmannschaft.
Den hatte ich aber im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte genommen, so geholt. Es war damals so, dass wir relativ dünn mit den Finanzen bestückt waren. Und somit, ich muss ja einen Mann wie Krasimir Balakow ersetzen, der vorher diese Position ausgefüllt hat. Und er hatte schon die Fähigkeiten gehabt. Er war natürlich sehr, sehr laufunfreudig gewesen. Und ich habe aber halt geglaubt, meine Mannschaft damals, die Stuttgart, die war sehr lauffreudig. Und habe gesagt, wenn die ihn akzeptieren, Spieler, der auch aus dem Stand gute Pässe spielt, dann hätte das gut gehen können. Aber ja, wie gesagt, die Mitspieler müssen das halt akzeptieren. Ja.
Ist das vergleichbar mit Shaqiri jetzt, der läuferisch nicht so viel macht, aber ein wunderbares Tor schießt?
Ja, ich bin ja kein Freund als Trainer von solchen Spielern, die alleine auf ihre Fähigkeiten sich verlassen. Gegen das Tor, da kann ich ja auch nichts einwenden. Ja, das ist vielleicht das Schönste des Turniers gewesen, wie er da direkt abzieht und genau in den Winkel trifft. Das hat natürlich geholfen, aber das muss halt ein Trainer beurteilen, ob er mit den Schwächen, die so ein Spieler halt hat, auch was das Mannschaftsgefüge angeht, ob er damit gut beraten ist. Wie gesagt, ich sehe zu wenig die Schweizer Nationalmannschaft, als dass ich mir da ein Urteil erlauben könnte.
Deshalb frage ich vielleicht jetzt auch dich, das Spiel gegen Deutschland, wie groß sind die Chancen da der Schweiz?
Oh, das ist noch schwierig zu sagen. Ist auch schwierig zu sagen, wie aufgestellt wird, wie viele schon. Ich glaube, in Deutschland ist auch die große Diskussion, soll man jetzt die rausnehmen, die gelb vorbelastet sind wegen des Achtelfinale,
Ja.
Nein, also es ist sicher eine Chance da, aber sie ist sicher nicht allzu hoch.
Also, gewinnen. Wie sehen Sie die Ausgangslage?
Ja, ich sagte ja, ich hatte eigentlich Sommer ihre Nationalmannschaft auf dem Zettel gehabt und ich habe sie jetzt noch nicht ganz gestrichen, weil, wie gesagt, eine Tagesform, das kann verschiedene Gründe haben. Insofern möchte ich es nie endgültig beurteilen. Ich sage ja nur, ich war etwas befremdet, dass die Leistung nicht besser war, aber immer noch glaube ich dran, dass irgendwas in der Mannschaft ist.
Okay.
Und deswegen kann man die Spiele nicht miteinander vergleichen. Die, denke ich mal, Vorbereitung und die Einstellung gegenüber der deutschen Mannschaft wird eine andere sein als gegenüber jetzt den Schotten. Und von daher, sagen wir, glaube ich, dass das Spiel durchaus auf einer Ebene ausgetragen wird und noch keiner weiß, wer der Sieger sein wird.
Aber wenn Sie jetzt die Schweiz nur noch so halb auf dem Zettel haben, die Deutschen waren dann gestern Abend auch nicht mehr so überzeugend wie im ersten Spiel.
Ja.
Welche Mannschaft hat denn für Sie bis jetzt den überzeugendsten Eindruck gemacht?
Überzeugend waren natürlich die Spanier, ist klar. Ne? Die Portugiesen haben nicht überzeugt. Das war eigentlich vor dem Turnier mein Titel Aspirant. Die Italiener, weiß man nicht so recht. Also es waren nicht viele, die überzeugt haben, sagen wir so. Aber auch, wie gesagt, auch das ist kein Maßstab. Denn wenn Sie so große Turniere betrachten, Euro und Weltmeisterschaften, dann hat die Mannschaft, die später gewonnen hat, meist in der Vorrunde auch ein, sagen wir mal, Streichergebnis drin gehabt. Ich erinnere nur an die letzte Weltmeisterschaft, wo Argentinien halt gleich zu Beginn verloren hat.
Wie ist es für dich bis jetzt?
Ja,
wenn du dich auf ein Land fokussieren müsstest?
Ich glaube halt immer noch, dass England am Schluss eine gute Rolle spielen wird. Und das Einspiel, ich meine am Schluss, auch wenn du nicht gut spielst und gewinnst, ist einfach ist eine gute Mannschaft.
Das ist besser, als wenn sie gut spielen und verlieren.
Es war schon
alte
oft, dass
Fußballweisheit, absolut.
Euphorie hast nach dem ersten Spiel und im zweiten alles relativiert ist.
Jetzt wollen wir das Turnier ein bisschen zur Seite schieben, ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen. Sie haben doch so einige Schweizer Spieler schon trainiert. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 11. Okay. Den einen oder anderen wollen wir jetzt noch besprechen. Und den einen, den kennt man gut auch aus dieser Sendung, der war schon hier zu Gast. Es ist Stéphane Auchan und der hat ganz witzige Erinnerungen an die Zeit mit Felix Magath.
Ich kann mich erinnern noch, wir sind in Herzlake gegangen für im Januar für das Trainingslager. Wir sind um 6 aufgestiegen. Und das war der Masseur, der frühere Masseur von Hamburg, unser Freund Hermann Reger, leider gestorben jetzt. Der hat uns per Telefon geweckt. Das hat so geklingt und Hermann war am Telefon und hat gesagt, es geht wieder los. Also, und sonst natürlich diese Übung mit den Medizinbälle, also 2 Meter auseinander, 2 Spieler. Und wir haben die Medizinbälle so scharf wie möglich auf den Brust von den anderen Spieler. Also wenn du das machst, einmal, zweimal, es geht. Nach dem 10. Mal, ich kann dir sagen, dass deine Brust, es gibt Probleme.
Stéphane Auchan war schon beim HSV, als Sie da übernommen haben. Was war er für ein Typ?
Also, ich hatte im Ende September die Mannschaft übernommen und dann, da war er mein Innenverteidiger und er war ein ruhiger Typ, war eher schüchtern, hat sich nie in den Vordergrund gespielt, hat seine Aufgabe erfüllt, aber ansonsten auch, sagen wir, eher den Kontakt vermieden. Also er ist nie aufgefallen, und außer auf dem Platz. Ne? Da war er dann nicht mehr so nett, da war er nicht mehr so zurückhaltend. Da hat er, wenn es sein musste, auch richtig hingelangt. Und er war für mich ein wirklich klasse Spieler. Und ich hatte mir vorgestellt, aus ihm noch einen Weltklasse-Spieler zu machen. Und ich glaube, wenn ich mich dunkel erinnere, müsste es so gewesen sein, dass er bis zu dem Zeitpunkt, als er zur Schweizer Nationalmannschaft ging, bei den Ausdauerwerten nicht so weit vorne war. Und nachdem wir dann mal eine Saison zusammen gearbeitet hatten, glaube ich, fragen Sie ihn, dass er dann bei der Auswertung, was den Laktattest anging, auf einmal bei der Spitzengruppe war.
Darum mögen Sie den Namen Quelix, ja, oder? Weil es den Übernamen Sie
bekommen haben. Ich akzeptiere den Namen, ne, aber ich weiß nicht, worüber wir überhaupt reden. Ne? Sport bedeutet für mich gewinnen wollen. Sport bedeutet für mich, sich zu verbessern. Ne? Und wenn ich dann noch dafür Geld bekomme, ja, dann erwarte ich schon, dass jemand bereit ist, auch dafür ein bisschen mehr zu tun, als jetzt der ein oder andere Spieler, der dann lieber mit ein bisschen Übergewicht spielt. Denn wenn Sie solche Spieler, die mit Übergewicht spielen, wenn Sie denen im Training Gewichte anhängen würden, dann würden die schön schreien.
Absolut. Auch sehr spannend, Sie haben beim VfL Wolfsburg einen ganz jungen Ricardo Rodriguez verpflichtet. Wie haben Sie seine Entwicklung mitverfolgt?
Ja, auch also ich bin da ein bisschen von mir eingenommen. Ne? Ich arbeite ja gern mit jungen Spielern. Stefan war ja jung, Ricardo war jung, ich glaube 19, als ich ihn vom FC Zürich geholt habe. Ne? Das ist ein gewisses Risiko, aber ich habe ihn so gemocht, wie er war. Ne? Er war nie perfekt, aber er war ein sehr guter Fußballspieler, vor allem dann linker Fuß. Er war zwar fast beidfüßig, aber die linke Klebe, das war schon außergewöhnlich, die Flanken, die er schießen konnte, ne, oder die Schüsse aufs Tor. Und von daher war das eben ein Spieler, den ich gern gehabt habe. Und da habe ich mir vorgestellt, eben, dass er auf der linken Seite eben hoch und runter marschiert. Das ist halt, die Aufgabe eines linken Verteidigers, ne, so wie der Robertson zum Beispiel von den Schotten. Ne, und das so hätte ich oder wollte ich ihn entwickeln, damit auch er, na, für meine Begriffe, vielleicht sogar eben auch mal Champions League-Titel gewinnt. Er hat es ja auch, ne, wie gesagt, sehr gut gemacht. Leider musste ich für ihn zu früh gehen. Und von daher war die Entwicklung noch nie so richtig beendet. Aber er hat ja seine Karriere über Italien ja auch und über die Nationalmannschaft halt sehr, sehr gut gemacht. Also gibt es ja kein Vertun. Also, klasse. Und ich freue mich für ihn, dass er eben seine Karriere so gut gemacht hat.
Ich habe viel gelernt von ihm und für bin ich auch sehr dankbar, dass er mich geholt hat nach Wolfsburg. Und für das mag ich ihn sehr, ist ja klar. Es war gut mit ihm. Ich habe ein gutes Verhältnis gehabt mit ihm. Er war anstrengend, aber das war eine gute Erfahrung.
Über einen wollen wir auch noch sprechen, weil der ist auch sehr spannend, weil wir kennen den halt sehr gut, weil er auch zum Teil bei uns arbeitet als Experte. Marco Streller.
Aha.
Wieso? Aha, wenn Sie das Wort Experte hören, oder was?
Nein. Marco, den habe ich ja auch von Basel geholt.
Beim VfB Stuttgart.
VfB Stuttgart, ja. Der hat sehr, sehr gute Voraussetzungen gehabt. Er war ja recht groß, war aber auch schnell. Ja, war selbstbewusst. Also, ne, er wusste, wo das Tor steht. Aber er war halt noch nicht so richtig Profi, als er nach Stuttgart kam. Und er hat sich auch schwer getan, glaube ich, Profi zu werden. Ne? Dafür hat der eine oder andere halt, sagen wir mal, das Leben zu gern, als dass er auf Dinge verzichten möchte. Und dann, wenn man dann alles haben möchte, dann erreicht man aber halt doch nie alles. Ne? Und insofern, ich hatte damals die Vorstellung auch wieder bei Marco Streller, dass das ein Top-Stürmer werden kann. Ja, die Fähigkeiten hat er dazu. Aber ja, so ganz, ne, den Willen, der war nicht zu erkennen.
Meinst du, er kann mit dem Feedback umgehen?
Wenn ja, er das natürlich. Hört.
Meinst du, er ist damit einverstanden?
Er wird das auch so sehen? Ja,
er muss.
Er muss, geht ja nicht anders.
Mich würde noch interessieren zum Abschluss, Sie haben es Hertha gerettet, wann sehen wir denn Felix Magath wieder auf der Trainerbank?
Tja, das steht in den Sternen. Ich bin bereit und mal sehen, ne, was kommt.
Bayern München hätten sich auch zugetraut, habe ich gesehen.
Ja, selbstverständlich, habe ich ja schon trainiert. Insofern, ne, sagen wir, ich wurde damals geholt, weil die Vereinsführung sagte, wir brauchen jemanden, der die Spieler fit macht und der Disziplin reinbringt. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht verkehrt.
Wir sind gespannt. Wie ist Ihr Tipp für das Spiel am Sonntag, Schweiz-Deutschland?
Ich gehe mal davon aus, dass die Schweiz ja auch schon durch ist. Also die nächste Runde wird erreicht. Von daher ist es schwierig zu beurteilen. Aber am Sommer wahrscheinlichsten erscheint mir dann auch ein gütliches 1:1.
Ich glaube, das würden wir auch nehmen, oder?
Ja, hundertprozentig.
Also vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie sich extra die Zeit genommen haben. Andi, auch dir danke vielmals. Das wäre es mit der Sendung Heimspiel bei der Nazi. Wie immer, wir reden über die wichtigsten Themen rund um die Fußballnationalmannschaft aus der Schweiz. Die nächste Sendung gibt es dann nach dem Deutschland-Match. Bis dahin sind wir bestens informiert bei uns online auf bluenews.ch. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Das Heimspiel bei der Nazi auf BlueZoom wurde Ihnen präsentiert von Jeep, Symphony und unterstützt von Swisscom.